Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin bei Deine Korrespondentin zuständig für die Niederlande. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit unserer Frankreich-Korrespondentin Georgia Grimaldi. Georgia arbeitet als italo-deutsche Journalistin und Bloggerin. In München, Paris und Martinique hat sie Linguistik, Kulturwissenschaften und Journalismus studiert. Aus ihrer aktuellen Wahlheimat Marseille berichtet sie seit 2020 für deutschsprachige Medien über politisches Geschehen, Umwelt und Feminismus. Dabei fokussiert sie sich vor allem auf den Süden Frankreichs und die Überseegebiete. Im Januar 2022 gründete sie bei Riff Reporter das erste Frankreich-Magazin. Heute werden wir in dieser Folge über die aktuellen Präsidentschaftswahlen in Frankreich sprechen. Da diese in zwei Runden stattfinden, ist auch diese Podcast-Folge in zwei Hälften geteilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr unser Magazin Deine Korrespondentin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Hallo, Georgia Grimaldi.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich die Nacht durchgeschrieben habe für meinen Artikel über die Wahlen, aber ansonsten geht's mir ganz gut.
Das ist genau das richtige Thema. Du bist schon mittendrin. Was passiert gerade in Frankreich? Du hast es schon gesagt.
Ja, also gestern Abend am 10. April hat der erste Wahlgang stattgefunden in Frankreich. Gestern halt haben die Französinnen und Franzosen die Kandidatin gewählt, die sie am 24. April in der Stichwahl sehen wollen, mit dem Ergebnis, dass sich Emmanuel Macron und Marine Le Pen gegenüberstehen werden. Und das war ein leichter Schock gestern Abend in Frankreich, sodass die Stimmung jetzt ein bisschen, sagen wir es mal, durchwachsen ist.
Du hast schon sehr, sehr viel abgedeckt für alle, die uns zuhören und die keine Frankreich-Experten sind. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie ist der Wahlprozess in Frankreich und wie ist der anders als in Deutschland?
Ja, also in Frankreich wird das Staatsoberhaupt, also der Präsident oder die Präsidentin, direkt vom Volk gewählt. Das heißt, hier geht es um eine Personenwahl und nicht wie in Deutschland um eine Partei. Und genau, der größte Unterschied ist eben, dass die Menschen selber wählen. Das heißt, es kommt nicht vom Parlament wie in Deutschland. Und dementsprechend ist auch der ganze Wahlkampf personenbezogener und dementsprechend kommt es oft sehr viel polarisierter rüber, als man es vielleicht aus Deutschland kennt.
Kannst du bitte nochmal für uns zusammenfassen, wer die KandidatInnen waren und wo sie politisch stehen?
Ja, also insgesamt waren es 12. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, sie alle aufzuführen, vor allem weil also nur ein Bruchteil davon auch wirklich auch wichtig war im Sinne von medial präsent. Und in Frankreich hat es auch Tradition, Umfragewerte ständig einzuholen und auch fast täglich zu aktualisieren von einem unabhängigen Institut. Und die wichtigsten Kandidaten, die jetzt auch wirklich über Monate präsent waren, waren neben dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron natürlich Marine Le Pen. Vorsitzende rechtsextremen Partei Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon, Linkspopulist. Dann gab es Éric Zemmour. Dieser Kandidat hat vor allem Furore gemacht, weil er eigentlich gar kein Politiker ist, sondern selbsternannter Journalist bzw. Polemiker, der mit misogynen und rassistischen und antisemitischen Äußerungen sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Dann gab es Anne Hidalgo, das ist die Pariser Bürgermeisterin und Vertreterin der Sozialistischen Partei. Und ich würde sagen, noch zu den wichtigsten gehört noch Valérie Pécresse, die Vertreterin der Republikaner. Und Yannick Jadot, der Vertreter der französischen Grünen. Die letzten, die ich aber aufgezählt habe, die hatten alle weniger als 5% gestern. Dementsprechend war das schon von Anfang an klar, dass es eigentlich ein Rennen zwischen Emmanuel Macron, Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon wird.
Kannst du für uns bitte nochmal erklären, wie du die Verteilung der Stimmen innerhalb der Bevölkerung einschätzt? Also gibt es zum Beispiel einen Kandidaten, eine Kandidatin, den die vor allem junge Menschen wählen?
Ja, tatsächlich kamen heute Morgen die Analysen dazu, weswegen ich ja nochmal über meinen Artikel gehen musste. Und zwar haben diese Analysen ergeben, dass die jungen Leute in Frankreich sich für die Extreme entscheiden, also oder beziehungsweise entschieden haben gestern. Also entweder rechtsaußen oder linksaußen gewählt haben mit Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon und dass Macron die meisten Stimmen über die Gesellschaft bzw. die Bevölkerung plus 65 bekommen hat, sodass jetzt einfach klar wird, dass die Jugend unzufrieden ist. Den Eindruck hatte ich auch schon vorher, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen oder nicht angesprochen. Und das zeigt auch, also diese Zahlen sind noch nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Laufe des Tages kommen wird. Gestern haben 25% der Bevölkerung nicht gewählt, also haben sich enthalten. Und ich habe die große Befürchtung oder die Annahme, dass unter diesen 25% viele junge Menschen sein werden.
Du hast vorhin schon gesagt, dass die Stimmung jetzt nicht so begeistert ist darüber, wer jetzt die beiden Kandidaten sind, die noch übrig sind. Was ist der Grund dafür? Warum sind die Menschen nicht zufrieden damit?
Ja, also der eine Grund für die lange Sicht ist eben einmal diese Enthaltung. Das ist jetzt nicht der Rekord sozusagen. Also 2002 war wohl die niedrigste Enthaltung der gesamten Geschichte. Aber das ist sozusagen jetzt der zweithöchste Wert der Enthaltung. Also das ist kein guter Wert. Das sitzt zum einen mal den Leuten in den Knochen, dass es jetzt wirklich mal schwarz auf weiß da steht, dass die Menschen aus Protest nicht wählen gehen, aus Protest beziehungsweise aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass sie da keine Alternative sehen und gegen das System sind. Das heißt, dass dieses Wahlsystem einem nicht ermöglicht, für den Wunschkandidaten zu wählen, sondern für das kleinere Übel, in Anführungszeichen. Und das führt zu diesem zweiten Punkt, dass die Menschen jetzt, also viele Menschen jetzt eben sagen, ja gut, wenn ich jetzt nicht für Rechtsextremismus bin, dann muss ich für Macron sein oder wieder sich enthalten. Wobei viele eben nicht einverstanden sind oder glücklich sind mit der Politik von Emmanuel Macron, sondern im Gegenteil andere Kandidatinnen gewählt hätten. Aber jetzt eben vor der Frage stehen, ja, lasse ich sozusagen Rechtsextremismus in den Élysée-Palast einziehen oder muss ich für jemanden wählen, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht einverstanden bin? Und dementsprechend ist die Stimmung jetzt einfach ein bisschen... Ja, es ist schwierig, würde ich sagen.
Es gab ja das gleiche Szenario 2017 schon mal zwischen Le Pen und Macron. Wie kann es sein, dass wir jetzt 5 Jahre später immer noch nicht weiter sind? Und du hast ja gerade erzählt, es gab reichlich Kandidaten, da gab es doch mit Sicherheit irgendwen, der eine Alternative gewesen wäre. Also wie kommt es, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir vor 5 Jahren schon waren?
Ja, also die Situation scheint jetzt quasi gleich zu sein, weil wir jetzt wieder eine Stichwahl zwischen diesen beiden Kandidatinnen haben. Aber die Ausgangslage ist schon ein bisschen anders. Also zum einen kann sich jetzt Macron nicht mehr auf diesen Aufbruchsstimmungseffekt irgendwie verlassen, der Neue, der jetzt Wandel bringt, der irgendwie diese traditionelle Parteienlogik bricht, weil damit positioniert er sich ja irgendwie immer so weder links noch rechts oder von beidem ein bisschen, aber einfach dieses traditionelle Parteienbild oder diese Parteienlandschaft will er ja irgendwie, will er brechen. Damit kann er jetzt nicht für sich werben, vor allem nicht nach diesen letzten 5 Jahren, die geprägt waren von Terror, von Gelbwesten-Proteste. Die hat niemand in Frankreich vergessen. Also es gibt genügend Anzeichen dafür, dass seine Reformen und seine Politik nicht funktioniert haben oder beziehungsweise von den Menschen nicht angenommen wurde. Das heißt, er ist jetzt nicht dieser neue, ja, er ist jetzt nicht der, der den Wandel bringt in Frankreich. Und als solcher verkauft er sich jetzt auch aktuell auch nicht mehr. Und warum wir jetzt in der gleichen Situation trotzdem sind, denke ich mal, also man muss schon mal klar sagen, Marine Le Pen hat die letzten 5 Jahre darauf hingearbeitet, dass es jetzt zu dieser, in Anführungszeichen, Revanche kommt. Die letzte Niederlage war ziemlich tough für sie und für ihre Partei. Da gab es viele Umbrüche. Der Name wurde ja auch geändert. Sie hat seitdem versucht, diese rechtsextreme Partei zu entdiabolisieren, also das irgendwie ja geschmeidiger irgendwie zu verkaufen, nicht mehr so extrem, nicht mehr so radikal, scheint ja irgendwo gelungen zu sein. Ich glaube auch, weil es eben diesen anderen Kandidaten gab, Eric Zemmour, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sie schon fast salonfähiger rüberkommt, wenn sie neben jemandem steht, der noch radikalere Ansichten hat. Und ja, es gab eine Auswahl. Allerdings ist das große Problem halt auch zum Beispiel, dass wenn man nicht polarisiert in diesem Wahlsystem, dann dringt man medial eben nicht durch. Und das hat man auch an der ganzen französischen linken Fraktion gesehen, der sehr viele, also kleinere und größere Parteien gibt, aber zum Beispiel eben die Sozialistische Partei, zu der Anne Hidalgo gehört, die Pariser Bürgermeisterin, also die haben schon 2 Präsidenten gestellt, zum letzteren eben François Hollande. Sie hat 1,9% eingefahren, also das ist vernichtend und das zeigt auch einfach, prinzipiell ist die ganze linke Fraktion einfach total zersplittert in Frankreich. Sie haben keine Einheit, sie können sich nicht also auch wenn es nicht ein Programm sein müsste, aber zumindest eine grobe politische Linie können sie sich nicht drauf einigen. Da sind vielleicht auch einfach die Egos zu groß, also das ist alles so eine Frage. Aber es ist einfach zersplittert, Uneinigkeit, jeder will so irgendwie sein eigenes Süppchen kochen und dann haben einfach die, die polarisieren, einfach eine größere Chance, haben sie noch und haben sie gehabt. Sodass ich glaube, das sind alles so ein paar Gründe, ja, die glaube ich dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt wieder in dieser Situation sind. Wobei nicht das, ja, es also sieht gleich aus, aber es ist nicht dieselbe Situation. So. Und es ist, ich glaube, es ist doch nochmal ein Ticken gefährlicher geworden.
Aus feministischer Sicht, welche der beiden Personen, die jetzt noch übrig sind, sollte es deiner Meinung nach werden? Was wäre die bessere Variante oder die weniger schlechte Variante?
Also ganz allgemein gesprochen wäre die weniger schlechte Variante auf jeden Fall Macron für sehr viele verschiedene Gründe. Aus feministischer Perspektive ist die Frage genauso schwierig, weil, also nur weil Marine Le Pen eine Frau ist, heißt das noch lange nicht, dass sie hier irgendwelche feministischen Perspektiven vertritt oder irgendwie sich dafür einsetzt, dass es irgendwie Frauen in Frankreich oder allgemein besser gehen würde. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie überhaupt jemals Feminismus in einem guten Kontext, in einem vertretbaren Kontext genannt hätte. Außer so, ich glaube, es gab mal einen Spruch von ihr so nach dem Motto, ich bin eine Feministin, die keine Männer hasst. Also das, glaube ich, kann man alleine für sich stehen lassen. Das zeigt ihre Definition von Feminismus. Sie hat sich niemals zu irgendwie MeToo, das ja in Frankreich sehr groß war als Bewegung, geäußert und hat auch solche Sachen gesagt, wie sie möchte eben, dass dieses Image ihrer Partei als Männerpartei, das möchte sie irgendwie abschaffen, aber neben ihr gibt es keine wichtige Frau in dieser Partei. Also das ist alles so eine Sache, wo ich sage, gut, wenn ich eine Frau, nur weil sie die eine Frau ist, die noch eine Chance hat, Präsidentin zu werden, versucht mich das jetzt nicht, sie zu wählen. Emmanuel Macron hat sich schon immer als Feminist gegeben, hat aber seine Wahlversprechen von der letzten Wahl, zum Beispiel eine Frau als Ministerpräsidentin einzustellen, nicht gehalten. Auch Parität in der Regierung ist auch nicht der Fall. Die meisten der Kabinette sind auf jeden Fall von Männern besetzt und die von Frauen besetzt sind, das sind die klassischen Frauenfelder, also irgendwie Bildung, Familienpolitik, also Wirtschaft und so weiter, das liegt alles in fester Männerhand und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn er nochmal Präsident wird.
Heute ist der 11. April, die erste Runde ist durch, hast du uns erklärt. Was passiert jetzt als nächstes?
Also, was jetzt so die nächsten Tage passiert, ist glaube ich noch relativ unklar. Also was heute noch passiert ist, sind auf jeden Fall diese Wahlanalysen, von denen ich gerade gesprochen habe, wo nochmal genauer hingeschaut wird, wer hat was wen und aus welchen Gründen sozusagen gewählt. Ich denke, das verfeinert sich jetzt auch noch die nächsten Tage, also auf die Städte bezogen, auf die Regionen bezogen. Und dann wird jeder dieser beiden KandidatInnen nochmal richtig, richtig Gas geben, was Wahlkampf angeht. Vermute ich mal, die nächste Runde findet am 24. statt. Und bis dahin, denke ich mal, wird vor allem, wie immer, werden die Medien eine große Rolle spielen, wie viel Raum sie dem jeweiligen Kandidaten geben. Was jetzt aber genau die Strategie ist, weil die meisten haben ja wirklich schon mit diesem Ergebnis gerechnet. Die große Überraschung ist es jetzt nicht, auch wenn jetzt alle doch irgendwie so schockiert tun. Ist jetzt die Frage, wie sie sich jetzt an die BürgerInnen jeweils richten, ob sie jetzt einfach eine nationale Kampagne weiterfahren oder ob sie sich an die BürgerInnen richten, die von denen sie eh schon wissen, dass sie quasi in ihren Hochburgen jeweils verteilt im Land sitzen. Ja, und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so genau, was da jetzt passiert. Ich denke noch, die Kandidatinnen, die verloren haben gestern, ich denke, die werden nochmal versuchen, ihre Wählerschaft in die eine oder andere Richtung zu mobilisieren. Das ist gestern schon teils passiert, aber bis auf diesen radikalen Eric Zemmour haben sich bisher alle soweit ausgesprochen, dass die Leute Macron wählen gehen, einfach um dieses Fiasko, was es ja wäre, zu vermeiden, dass Marine Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs wird.
Du hast uns vorhin erklärt, dass die Situation aktuell doch noch deutlich gefährlicher ist als 2017 und du hast gerade das Wort Fiasko gebraucht. Was ist denn deine persönliche Prognose, wer es wird?
Also ich glaube schon, dass es Macron wird, beziehungsweise das ist einfach meine große Hoffnung, weil ich glaube, wenn jetzt wirklich alle, die bisher nicht weder ihn noch Le Pen gewählt haben, wenn die sich jetzt mobilisieren, um Macron zu wählen, dann glaube ich, hat er einfach gute Chance, beziehungsweise ist dann einfach das Kräftegleichgewicht halt irgendwie in Ordnung, weil ja gestern trotzdem zusammen, wenn man die Leute für Simo gewählt haben und für Marine Le Pen zusammennimmt, dann sind das 30%, also das ist ein ganzes Drittel dieses großen Landes, das sich einfach für Rechtsradikalismus ausgesprochen hat. Wenn man aber die anderen noch dazu nimmt, dann glaube ich, habe eine Chance und ich appelliere, beziehungsweise ich glaube an die Vernunft der Menschen, dass sie das nicht für ihr Land wollen, auch wenn Marine Le Pen das mittlerweile sehr gut beherrscht, genau dort anzusetzen, wo die Menschen Angst haben. Also darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber Marine Le Pen hat nie ihre Nähe zu Putin versteckt. Hat auch schon angekündigt, dass wenn sie Präsidentin wird, könnte sie sich durchaus wieder vorstellen, dass zu gegebener Zeit Russland wieder ein europäischer Partner wird. Sie möchte Frankreich aus der NATO führen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man das nicht möchte für Frankreich, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Und deswegen glaube und hoffe ich, dass es Macron wird. Wobei auch da dann klar ist, damit ist die Sache irgendwie noch nicht durch. Also wenn Macron der nächste Präsident Frankreichs ist, beziehungsweise bleiben wird, dann muss sich auch einiges trotzdem auf innerpolitischer Ebene zumindest ändern, weil viele Leute ganz offensichtlich nicht damit einverstanden sind. Also das heißt, es ist nicht, Deutschland und Europa können, glaube ich, aufatmen im Sinne von, okay, Frankreich, eines der wichtigsten Länder der EU, wird jetzt nicht von rechts regiert, aber damit ist trotzdem noch nicht alles über dem Berg. Es müsste sich trotzdem einiges innenpolitisch ändern, damit die Menschen hier irgendwie nicht wieder auf die Straße gehen und nicht nochmal so ein großer Gelbwesten-Protest auf uns zukommt.
Liebe ZuhörerInnen, das war die Analyse nach der ersten Wahlrunde in Frankreich. In 2 Wochen hören wir, wie es ausgegangen ist. Vielen lieben Dank, Georgia. Und dann sprechen wir uns am 24. nochmal.
Gerne. Bis dann.
Hallo Georgia, willkommen zurück.
Hallo.
Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Mittlerweile ist die Wahl in Frankreich entschieden und Emmanuel Macron ist wiedergewählt worden mit relativ knapper Mehrheit. Gab es im Land ein großes Aufatmen, als das Ergebnis bekannt wurde?
Nein, also würde ich das jetzt nicht nennen. Also auch knapp Ergebnis. Ich weiß nicht, also es hätte knapper ausfallen können. Er hatte mit 58-42% für Le Pen gewonnen. Das heißt, meiner Meinung nach hätte die Wahl ein paar Wochen vorher stattgefunden, hätte das deutlich enger ausfallen können. Aber von Aufatmen kann man jetzt nicht wirklich sprechen. Also die Tendenz war dann relativ klar nach den ersten Wahlanalysen und auch schon hat sich auch schon abgezeichnet während der ersten Interviews, die am Wahltag selbst stattgefunden haben, dass viele, wenn nicht die meisten, für Macron gewählt haben, um gegen Le Pen zu stimmen. Also jetzt keine Stimme aus Überzeugung, sondern nur aus, das ist das geringere Übel. Dementsprechend würde ich von Aufatmen jetzt nicht sprechen, sondern eher noch von so einer halben Schockstarre, einfach weil 42% für Marine Le Pen einfach der Spitzenwert ihrer Karriere ist, ihrer bisherigen, und weil 28% Enthaltung doch schon eine sehr hohe Zahl der Enthaltung ist. Also das hat schon deutlich gesessen, würde ich mal sagen, diese beiden Zahlen.
Wie ist aktuell die Stimmung im Land? Hält die Schockstarre immer noch an, von der du gerade gesprochen hast?
Nein, ich würde sagen, die erste Schockstarre hat sich aufgelöst, weil also alles, was Politik betrifft, die Wahlen sind ja noch nicht so ganz vorbei. Also das dringt, glaube ich, so über die Landesgrenzen meistens nicht so ganz durch. Aber es gibt ja quasi das, was man hier so im Volksmund noch den dritten Wahlgang nennt. Das sind die Parlamentswahlen, die, je nachdem wie die ausgehen, schon auch mal eine Wirkung haben. Und dementsprechend die VerliererInnen der Wahlen, Anführungszeichen, also nicht nur Marine Le Pen, sondern auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon und alle anderen, die versucht haben, sich einen Platz im Élysée-Palast sozusagen zu ergattern, bereiten sich jetzt auf diese Parlamentswahlen vor. Weil je nachdem, wie das jetzt ausgeht, könnte das auch noch mal ein bisschen unangenehm für Emmanuel Macron werden. Bei letzten Malen war das so, dass er die Mehrheit hatte auch hinter sich. Das heißt, er konnte da relativ entspannt im Alleingang da seine Politik machen. Würde jetzt beispielsweise jemand aus dem rechten oder linken Lager sein Premierminister werden, das wäre im Fall der Mehrheit so, dass dann ein Mensch aus der Mehrheit sozusagen dieses Amt bekleiden würde, dann wäre das ein ganz anderes Spiel als in den letzten 5 Jahren. Das heißt, Emmanuel Macron ist ja darauf bedacht, dass das nicht passiert. Die anderen Parteien sind jetzt sozusagen im Kampfmodus, im Erneuten. Also nach dieser ersten Schockstarre ist jetzt ein erneuter Kampfmodus aufgebrochen bis Juni. Das heißt, die Parteien bereiten sich jetzt noch mal auf einen weiteren Wahlkampf vor, der aber nicht so personalisiert stattfindet wie jetzt bei den Präsidentschaftswahlen. Also jetzt geht es tatsächlich eher um Parteien.
Du und Caroline Küter, unsere zweite Frankreich-Korrespondentin. Ihr habt ja für deine Korrespondentin auf Instagram auch ein Video produziert, in dem ihr WählerInnen befragt habt. Und dabei war es aber so, dass Le Pen-WählerInnen gar nicht vor die Kamera wollten. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also das ist eine Frage, die habe ich mir am Wahlsonntag tatsächlich auch gestellt, als ich rumgelaufen bin und Interviews gemacht habe oder versucht habe. Und ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie Caro das gemacht hat. Bei mir war das so, sobald ich gesagt habe, ich bin für ein deutsches Medium unterwegs, war das die Reaktion. Ah, deutsches Medium, das wollen wir nicht. So, also ich glaube, das heißt, es war jetzt nicht Scham, aber ich glaube, das war einfach eine Ablehnung gegenüber internationaler Zusammenarbeit, Ablehnung gegenüber Deutschland. Und ich glaube nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass sich Le Pen-WählerInnen jetzt in Frankreich für ihre Haltung oder so rechtfertigen müssten oder sich gar schämen würden. Aber ich glaube, auf internationaler Ebene ist das ein anderes. Ich glaube, das war wirklich erst, als ich gesagt habe, deutsches Medium, kam erst dieses Gesicht und diese Ablehnung. Und ich glaube, das ist dann schon der Grund, dass Leute keine Lust hatten, wieder vor die Kamera zu gehen, noch irgendwie ein Statement abzugeben.
Mit 42% hat Marine Le Pen das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass sie beim nächsten Mal wiederkommt und dann vielleicht sogar gewinnt? Sie scheint ja von Mal zu Mal beliebter zu werden.
Nee, also sie persönlich, glaube ich, wird nicht mehr antreten. Das war jetzt ihr drittes Mal. Ich denke, das hat, damit ist jetzt gut für sie. Was aber nicht heißt, dass nicht jemand anders aus ihrer Partei antreten kann oder jemand aus der noch extremeren Richtung, also wie hier Eric Zemmour, der einfach sich noch radikaler ausgesprochen hat als sie. Und es gibt ja auch nicht zu vergessen, ihre Nichte steht ja auch schon in den Startlöchern, die ja aus ihrer eigenen Partei rüber zu dieser noch extremeren Partei Eric Zemmours rüber gewechselt hat. Das heißt, es gab auch schon die ersten Medienstimmen, die so gesagt haben, ne, also der Vater, von dem sie ja quasi ihre Partei in Anführungszeichen geerbt hat, hat den Weg vorbereitet, dann kam sie und hat sozusagen das beste Ergebnis erzielt und ihre Nichte steht sozusagen schon in den Startlöchern. Dementsprechend, ob sie jetzt nochmal kommt, das halte ich für unwahrscheinlich, aber wer danach kommen könnte, das ist noch das, was mir doch noch etwas Bauchschmerzen bereitet.
28% der WählerInnen haben sich enthalten. Was müsste man deiner Meinung nach tun, um deren Frust abzufangen?
Naja, also es gäbe, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass man mehr mit ihnen reden müsste, und vor allem mit der jungen Generation, die sich stark enthalten hat, damit die sich gehört und verstanden fühlt und dementsprechend nächstes Mal wählen geht. Oder, das wäre aber aufwendiger, aber vielleicht trotzdem sinnvoll, mal darüber nachzudenken, es wäre einfach das System zu ändern. Weil die Tatsache, dass so wie in Frankreich gewählt wird, läuft oft darauf hinaus, dass wenn man bei der ersten Runde nicht strategisch genug wählt, dass man sich in der zweiten Runde immer in einer Wahl zwischen zwei KandidatInnen sieht, ob man die für die jetzt gewählt hat oder nicht und ob man jetzt für oder gegen einen ist, spielt eigentlich gar nicht die Rolle, sondern nur für wen man jetzt im Endeffekt wählt. Das heißt, dieses System von, ich habe diese Wahl zwischen Cholera und Pest, so wie es jetzt in den letzten Wochen immer hieß, das passt einfach einigen nicht, weil es nicht demokratisch genug ist in ihrer Ansicht nach. So. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was wahrscheinlicher ist, wie sich was ändern könnte, aber unaufwendiger, so beziehungsweise weniger aufwendiger, denke ich, wäre es, mehr mit den Leuten zu sprechen, mehr die gesellschaftliche Mitte abbilden zu wollen, nicht nur die Extreme und nicht nur sozusagen nach oben, unten oder rechts und links, die Leute einfach ein bisschen mehr einzufangen, abzuholen, da wo sie stehen und ihnen das zumindest das Gefühl zu geben, sie zu hören, damit sie zu Wahllokalen gehen und nicht aus Protest nicht wählen, weil die Leute wissen schon, dass ihr leeres Blatt nichts bringt im Sinne von, es spielt im schlechtesten Fall nur noch der oder dem Kandidaten in die Karten, den sie nicht haben möchten. Aber das Risiko nehmen viele wohl in Kauf. Also.
Was denkst du, wird Macron jetzt in Angriff nehmen und was wird er davon wirklich umsetzen?
Also man sagt so allgemein, dass bei einer zweiten Amtszeit vom selben Präsidenten, dass Außenpolitik dann oft eine Rolle spielt und dass man sich auf den Lorbeeren des ersten Mandats ausruht und man danach sozusagen etwas gemütlicher das Ganze angehen kann. Ich glaube, dass wäre sehr falsch, jetzt dieses Prinzip bei Emmanuel Macron anzusetzen. Also ich glaube, Außenpolitik, bis dato hat er, glaube ich, eine sehr gute Arbeit geleistet. Also er kann sich auf internationalem Parkett gut bewegen, ist sehr gut diplomatisch unterwegs. Ich glaube, jetzt geht es vor allem um Innenpolitik, eben um diese Probleme, die wir schon angesprochen haben, weitestgehend zu beheben, weil ich glaube schon, und da bin ich auch nicht alleine mit dieser Ansicht, dass es sonst zu Protesten und Unruhen kommen könnte, wenn jetzt nicht dafür gesorgt wird, dass diese Probleme, die ja ganz offensichtlich da sind, behoben oder beziehungsweise mal angepackt werden. Aber natürlich gibt es trotzdem Krisen auch auf internationalem Niveau. Also Ukraine-Krieg natürlich nicht zu vergessen. Die Frage nach Waffenlieferungen wird, denke ich, mal im Vordergrund stehen, aber auch Klimakrise, auch die Frage, wie gehen wir mit Atomenergie um, das sind alles Sachen, die werden jetzt, denke ich, mal auf seiner Agenda stehen und vor allem auch sein erster Besuch in Deutschland. Also deutsch-französische Beziehungen haben ja eine ganz wichtige Tradition. Und eine zu diesen Traditionen gehört eben auch, dass der erste Amtsbesuch des neuen Präsidenten oder des neuen Kanzlers jeweils zum Nachbar geht. Also Olaf Scholz, der erste Auslandsbesuch von Olaf Scholz im Dezember 2021 ging nach Paris und dementsprechend wird jetzt der erste Besuch Emmanuel Macrons auch nach Berlin gehen. Auch die Daten, die stehen zwar jetzt noch nicht fest, aber es kann nicht mehr allzu lange dauern.
Was steht auf seiner feministischen Agenda?
Das ist eine sehr gute Frage. Also an sich steht hier noch ein Versprechen von 2017 offen, nämlich dass eine Frau als Premierministerin eingesetzt werden soll, was jetzt natürlich erstmal von diesen Parlamentswahlen abhängt. Aber selbst wenn er die Mehrheit hinter sich hätte, ist nicht gesagt, dass er das auch tut. Aber das ist dieses große Versprechen, dass er eigentlich noch den Französinnen und den Franzosen schuldig ist. Ansonsten, bis dato war Feminismus im Wahlkampf eigentlich kein Thema. Dementsprechend kann ich dir jetzt leider überhaupt nicht konkret auf diese Frage antworten. Und ich bin aber sehr gespannt, was auf seiner feministischen Agenda steht, falls es diese geben sollte.
Du hast ja für ihn auf Twitter und im Frankreich-Magazin bei Riff Reporter schon einmal eine To-Do-Liste vorbereitet. Was stand denn da drauf?
Also darauf stand, muss man vielleicht dazu sagen, das war eine leicht zynische Liste, beziehungsweise etwas pointiert. Die To-Do-Liste in meinem Kopf, in dieser Pointierung sah so aus, dass jetzt zuerst mal eben Party gemacht wird, weil er den Sieg eingeheimst hat und dass jetzt erstmal, wie es die Tradition verlangt, der jetzige Premierminister zurücktreten muss, bis dann ein neuer eingesetzt wird, wie ich es gerade eben gesagt habe. Dann steht auf der Liste der Sieg bei den Parlamentswahlen. Auch das habe ich ja gerade eben erklärt. Und dann habe ich einen Punkt aufgeschrieben, der relativ kritisch ist, nämlich erstmal in die Karibik fliegen. Wobei ich damit nicht gemeint habe, dass er damit Urlaub macht, sondern das war absichtlich so formuliert. Im Sinne von, dass in den Überseegebieten, zu denen auch manche karibischen Inseln zählen, wie zum Beispiel Guadeloupe und Martinique, dort einfach der größte Sieg für Le Pen eingefahren wurde, nämlich mit 60% der Stimmen. Also das ist schon enorm. Und das hat in Anführungszeichen einen guten Grund, warum die Ablehnung dort so hoch ist. Zum Beispiel gibt es eben einen Gesundheitsskandal, der nicht aufgearbeitet wurde in der Vergangenheit, wo einfach auf staatliche Anordnungen sehr giftige Pestizide auf den Bananenplantagen angewendet wurden, die bis heute einfach nachweislich die Menschen vergiften und die Böden verseucht haben. Dementsprechend wird alles, was aus Paris kommt und ganz besonders was Gesundheitspolitik kommt, mit sehr viel Kritik und Skepsis beobachtet. Und das hat bei der Covid-Politik hat das so weit geführt, dass sehr gewalttätige Ausschreitungen zu beobachten waren. Es wurde auch ein Mensch erschossen, also und es kam der Ruf nach Unabhängigkeit oder wirtschaftlicher Autonomie. Das heißt, es ging sehr weit diesmal, auch wenn diese Unruhen jetzt nichts Neues sind. Und dementsprechend ist die Ablehnung gegen Macron so stark, dass eben so viele für Le Pen gewählt haben. Dementsprechend fand ich es in Logik meiner To-Do-Liste sehr sinnvoll, vielleicht mal einen Besuch in der Karibik einzuplanen, um eventuelle gesellschaftliche Wogen, die es da doch gibt, zu glätten.
Was wünschst du dir ganz persönlich für seine Amtszeit?
Also ich würde mir wünschen, dass er so von diesem sinnbildlichen hohen Ross runtersteigt und wirklich versucht, sein Volk, das ist es ja im Endeffekt, zu verstehen. Also es wird so gesagt, und ich glaube, das stimmt auch, dass es kaum einen mächtigeren Präsidenten bisher gab als Emmanuel Macron. Dadurch, dass er eben dieses traditionelle Parteienbild zerschlagen hat, dass er alle anderen geschwächt hat, dadurch, dass er hier so auch als erster seit vielen, vielen Jahren eine zweite Amtszeit direkt anhängen konnte und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum er als so mächtig dargestellt wird und dass er das für was Positives nutzt und dass er versucht wirklich und nicht nur als Floskel, sondern die Franzosen und Französinnen wieder mehr zusammenzubringen, weil ja doch klar ist und es die Menschen gezeigt haben, in welche Richtung das gehen könnte, wenn er das nicht tut. Und ich glaube, das hat Frankreich und auch die ganze Welt nicht verdient, dass ein Land mit so viel Potenzial und so viel Macht, das in diese Richtungen, diese Energie sozusagen in diese Richtungen einsetzt.
Giorgia Grimaldi, vielen lieben Dank. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Macht's gut.